Weil Perfektionistinnen versuchen, Sachen richtig gut zu machen und Fehler gehören da nicht dazu. Das Blöde ist aber, wenn man Fehler vermeiden will, vermeidet man aber auch Innovation. Also es braucht ein gewisses Fehlermanagement, damit man innovativ an Sachen herangeht.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Baba Hamsterrad, Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen sehr, sehr lieben Gast bei mir, die liebe Regina Kainz. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Claudia, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Liebe Regina, magst du dich nur so ganz grob vorstellen? Wo kommst du her? Wie sind so deine Lebensumstände?
Regina Kainz, wo ich herkomme, aus Salzburg, wo ich inhaltlich herkomme, das Thema Perfektionismus. Also ich bin letzten Jahr mit Perfektionismus gestartet und biete da Kurse, Workshops, Trainings, Coachings für PerfektionistInnen an, die ein bisschen entspannter durchs Leben gehen wollen.
Sehr gut. Also im Detail werden wir ja noch darauf zurückkommen. Den Titel mit dem Perfektionismus, das finde ich ja genial. Genial. Die auf solche Sachen.
Danke. Ich war auch sehr happy, wie ich es mir gefunden habe. Es war sehr, sehr kollektives, breites Brainstorming und meine Tochter hat so diesen Impuls gegeben und ich habe es dann weitergedreht und dann waren wir da.
Ja, hört sich irgendwie aus einem gallischen Dorf an ein bisschen, aber das macht ja nichts.
Auch spannend, ja. Spannend, oder? Die Druidin, falls ich gar nicht.
Ja. Liebe Regina, kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Aha, ziemlich genau sogar. Der größte Berufswunsch, da war ich im Kindergartenalter. Und ich weiß nicht, ob ich einen Freund gehabt, mit dem ich gemeinsam immer gespielt habe. Und der ist aus einer Wirtshausfamilie gewesen. Und ich komme ja aus einer Familie mit sehr viel Selbstständigen. Und wir waren dann immer auf dem Bauernhof meiner Tante. Und dann war meine Vision, dass ich Lehrerin und Wirtin werde.
Lehrerin und Wirtin.
Passt die, also.
Kombi, oder? Gute Kombi. Das wäre ein alternatives Schulmodell in der Erwachsenenbildung.
Absolut. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Business-Frühstück, also ja. Essen und was lernen dabei. Ja, bin mit dabei.
Super, okay. Wie sind deine schulische Laufbahn verlaufen?
Sehr brav, geradlinig bis zur Matura. Also Volksschule, Gymnasium, tatsächlich auch immer das gleiche Gymnasium. In der Oberstufe war ich nicht ganz so happy mit der Wahl, weil man ein bisschen fad war. Und ich habe durchaus überlegt, dass ich Lehre mache, um einfach mal was zu machen. Und habe mich dann einfach in Nebenbeschäftigungen, also ich war ewig immer Klassensprecherin, Schulsprecherin und auf sehr viele Kongresse, Konferenzen, Fortbildungen und so diverse andere Sachen in der Freizeit. Habe mich sehr verwirklicht und dann mit 18 war mir Österreich einfach sehr eng und sehr klein. Und ich wollte ins Ausland, das war relativ schnell klar, wo es hingehen soll. Da war noch ein bisschen, ich wollte gern sehr weit weg. Das hat meine Familie nicht ganz so klasse gefunden. Und im Endeffekt war ich ein Jahr in Spanien als Au-pair und bin dann zurück und habe gewusst, ich würde wirklich gern entweder Psychologie studieren oder Publizistik. Und das waren damals schon wirklich zwei sehr, sehr gut gefüllte Studienrichtungen. Und da war es eher, ob das wirklich gescheit ist, was zu machen, was ganz, ganz viele machen, wo noch nicht so sicher ist, was man dann damit werden kann. Und im Endeffekt ist dann Publizistik geworden und dazu dann gewählte Fächer, also zuerst mit Politikwissenschaft angefangen, bis ich draufgekommen bin, das machen auch alle. Und dann war es gewählte Fächer auch Spanisch, Soziologie und Politik.
Also da treffen sich ja unsere Biografien, gell? Also jetzt einen gewissen Grad, weil Publizistik habe ich auch gemacht. Ja, und was war dein Ziel mit Publizistik zu machen? Hast du da schon eine Idee gehabt?
Journalismus. Also ich wollte wirklich, es war schon in der Schule eben, Lehrerinnen immer gesagt haben, ich soll in die Politik gehen, aber ich war halt in Sprache auch sehr gut. Und dann war Journalismus tatsächlich immer wieder was, was da war, weil ich durchaus auch ein kritischer Geist war. Und meine Vorstellung von Journalismus war natürlich irgendwie Aufdeckerjournalismus.
Okay.
Das war der Weg zur Publizistik, aber auch, weil ich Sprache sehr gern mag. Also wäre Germanistik ein Studium gewesen, wo man dann eine Berufsausbildung hätte, wäre es vielleicht Germanistik geworden. Und Publizistik wurde es dann, und da war aber recht schnell klar, dass Journalismus spannend ist, aber dass diese Bereiche, die es gibt im Journalismus, ja, vielleicht nicht ganz. Ich habe immer wieder journalistisch geschrieben, halt auch für die Zeitung, die wir hatten im Studienkreis, den haben wir selber rausgegeben, und habe dann das erste Praktikum gleich nach dem zweiten Semester gemacht in der Werbeagentur, und dann war es sehr viel im Textbereich. Also Werbeagenturen habe ich ein paar Praktika gemacht, natürlich alle kostenlos, also Generation Praktikum, ich gehöre dazu, also weitgehend kostenlos, teilweise aber so geringfügig, aber ja, Stundensatz braucht man nicht ausrechnen. Und der erste Job war da tatsächlich, einen Hypertext zu schreiben, also wirklich ein CD-ROM zu betexten. Also das kennt man als Format, also das ist ja tatsächlich gestorben,
ja.
Diese CD-ROMs. Also man hat vom Konzept her, von der Idee her, wirklich das Wissen von Büchern aufbereitet als CD-ROM, wo man hin und her klicken konnte, und auch Bilder verbinden und halt diese Zwischenverweise in Texte. Also was war früher, wenn man irgendeine Enzyklopädie zur Hand gehabt hat, immer sehr umständlich hin und her zu blättern. Plötzlich per Klick kann man vom einen Bereich zum anderen. Und da habe ich erste Hypertexte schreiben dürfen, ja. Und dazwischen im Agenturen nach und nach bezahlte Jobs. Und dann bin ich tatsächlich als richtig erster Job nach dem Studium gleichzeitig in einem Forschungsprojekt gewesen und in einer Agentur, in einer Webagentur. Und ich war da für alles außer Programmierung zuständig. Also in erster Linie für Werbekonzepte, Marketing. Das waren damals Logfile-Analysen. Sehr lustig. Und halt zunehmend Projektmanagement, weil das gab's nicht. Also so eine klassisch kleine Agentur, die nach und nach gewachsen ist, und ich habe alles das abgedeckt, was nicht da war.
Na, der Wunderwurzel und die wichtigste Person im Unternehmen, weil wenn du fällst, dann wissen viele nicht, wie es weitergeht, ne?
Ja, rückblickend hätte ich das auch so verkaufen sollen. Habe ich, also eben, das ist der Nachteil, wenn man aus einer selbstständigen Familie ist, diese Selbstvermarktung ist man nicht so gelegen damals.
Ja. Trotzdem du im Marketing warst.
Ja, aber da kommt wieder das andere, warum ich jetzt dann Perfektionismus gemacht habe. Da war ich ja noch wirklich Vollblut-Perfektionistin. Mich selbst vermarkten. Also ich habe mich vor allem als Mangel und Defizit gesehen, ja.
Ja, das ist so ein weibliches Phänomen. Gell?
Auch dazu. Also ich denke mal, da schneidet sich alles, was nicht ganz sinnvoll ist und nicht unbedingt karrierefördernd. Der nächste Punkt war dann, dass ich 2000 meine Tochter bekommen habe, also wie die Dotcom-Krise wirklich da war und tatsächlich Kunden, Kundinnen Projekte zurückgezogen haben, war dann mein Kind da. Und das war damals in der Szene, also ich war wirklich die Erste mit Nachwuchs. Ich glaube, es gab nicht so viele andere Kinder, und es war tatsächlich für alle so, tatsächlich, Kinder kann man auch kriegen. War sehr schräg, also war auch nicht karrierefördernd, das war tatsächlich aber auch lustig, weil teilweise war dann, hat jetzt nicht mit Karenzvertretung nicht ganz so ideal geklappt, und dann war ich früher wieder am Arbeiten als gedacht. Und habe teilweise die Tochter mitgenommen. Also ich habe viel von daheim arbeiten können, also sehr innovativ, 2000. Aber manchmal war sie dabei, und das waren die effizientesten Meetings. Also war das richtig schöner als wirklich eine Tafelrunde. In der Mitte war da so entweder Decke oder so Maxi-Cosi-Ding und das Kind. Und wir waren sehr effizient bei Besprechungen.
Mhm.
Und das Lustige war, dass die Kunden und Kundinnen das total okay gefunden haben, weil sie haben vermutet, dass zu uns kommen und da überall Pizzaschachteln sind. Bei uns waren halt Babydecken, Krabbels. Es war recht lustig. Ja, es hat niemanden verwundert, zu unserer Verwunderung,
ja, dass
da plötzlich ein Kind mit dabei war.
Ja, ist ja cool, oder?
Ja, es war wirklich vieles auch sehr spannend und sehr gut, und mal gesehen, was es möglich ist, wenn man es einfach tut.
Ja, richtig. Und die haben auch diese Schranken wegtut, die man da oft einmal hat, oder? Diese organisatorischen Schranken.
Ja, weil es war schon, ich habe das transparent gemacht, also wie macht man denn beim Termin finden? Habe gesagt, ja, ich kann da schon dabei sein, aber es wäre halt Baby mit dabei. Und also, ah, ja. War dann echt gut. Das haben alle dann im Nachhinein gesagt, boah, waren wir schnell fertig.
Ja, sehr gut, oder?
Ja.
Ja, also was ich noch, ich wollte dich noch fragen bezüglich deiner Schulzeit, hast du, warst du da auch schon so perfektionistisch veranlagt?
Ja, ja. Also zum einen ist natürlich das Glück, dass ich so ein Wissenssauger bin, also wie so staubsaugermäßig. Ich merke mir Dinge sehr leicht und kann Dinge recht schnell erfassen. Also Schule ist mir schon entgegengekommen vom Konzept her. Und es war aber jetzt nicht so, dass mir wurscht gewesen wäre, welche Note ich gehabt hätte. Und wenn man dann in einem Setting mit Geschwistern ist, auch nicht so. Aber es ist, also Schule war, habe ich durchaus ernst genommen, Noten waren mir wichtig, aber es ist nicht so, dass das furchtbar aufwendig war.
Ah, okay.
Und ich war damals schon jemand, also spätestens in der Unterstufe, ich habe gern versucht, Systeme zu optimieren. Und ich bin draufgekommen, ich muss gar nicht selber lernen, wann ich wem anderen Nachhilfe gebe. Also indem ich es dem anderen erkläre, habe ich es auch gleich nochmal besser verstanden. Also habe ich sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben. Und das war ein Großteil meines Lernens in der Schule, in der Schulzeit.
Ja, super. Wie viele Geschwister hast du denn?
Zwei. Also ich bin Sandwichkind. Es gibt einen größeren und einen kleineren Bruder oder einfach jüngeren und älteren Bruder. Ja.
Ja, und bist du da leistungsmäßig in Konkurrenz gestanden mit deinen Geschwistern? Echt? Okay.
Ja, ja, bin ich.
Ja,
Ich
bist
kann
du.
nicht weiter kommentieren.
Okay, ich verstehe. Ich bin ja auch, also ich habe einen Bruder, ja, aber da war das insofern keine Konkurrenz, weil ich war die Ältere und im Gymnasium und der war der Jüngere und in der Hauptschule, also das war eher so, dass ich nicht so ganz dazugehört habe, ja, der Nerd, der gerne lernt und liest und so, ja.
Nein, bei uns sind alle drei ins Gymnasium gegangen und es ist sehr wohl verglichen worden, wer wo wie abschneidet. Und ich glaube, das war für den Jüngsten am allerhärtesten, der einfach unterschiedliche Interessen hatte. Und wenn dann zwar mit so guten Noten vorliegen, oh.
Ja, das ist das Vorrecht der Jüngeren, oder? Dass sie ein bisschen ausscheren dürfen.
Wann sie es dürfen, ja.
Wann sie es dürfen, ja. Aber dass sie ein bisschen ausscheren, ja? Also zumindest versuchen.
Ja, ich denke mir, es ist sinnvoll. Also wenn du Familie als System siehst, ist ja gut, wenn da unterschiedliche Impulse dazu kommen.
Genau. So, kommen wir wieder zurück zu der Sache. Also du warst dann im Marketing, dann mit deiner Tochter und hast du dann auch noch einen Sohn bekommen, ne?
Ja, sehr viel später. Also
Ja.
2000 war die Geburt der Tochter und war im Online-Marketing. Und wie die Luisa habe da daneben dann, genau, Studium, während dem Studium zu arbeiten begonnen, Tochter bekommen und dann erst das Studium abgeschlossen. Also mit der Diplomarbeit, die war zwar schon im Schreiben, aber hat sie mit der Schwangerschaft ein bisschen verlängert, nicht sehr, aber die war dann fertig, wie die Tochter ja war. Und wie sie zwei war und im Dotcom-Krise war irgendwie klar, dass ich in der Agentur nicht viele Möglichkeiten hatte, weiterzukommen und die Absprachen auch nicht gut eingehalten wurden. Und dann war der große Schnitt, wo ich überlegt habe, okay, was weiter? Ist Doktorat vielleicht, was möglich ist? Ist es irgendwie machbar? Weil ich habe ziemlich mit Abschluss, ich glaube, ich habe 2 Monate den Abschluss gehabt, habe ich schon die erste Lehrveranstaltung gehalten. Und ich war die erste in Salzburg, die zu Online-Marketing eine Lehrveranstaltung gehalten hat. Ich nehme auch an, dass österreichweit war ich definitiv bei den ersten, wo es hat damals anders geheißen, aber ja. Online-Marketing unterrichtet. Also ich habe es schon sehr früh unterrichtet, also davor auch Workshops gegeben, bevor ich die Lehrveranstaltung hatte. Und halt die Überlegung, will ich Doktorat mit der Überlegung in die Wissenschaft zu gehen, die mich sehr interessiert hat. oder will ich Doktorat, um dann eine FH-Professur anzustreben? Also da waren einfach sehr, sehr verschiedene Überlegungen dazwischen und ich bin dann nochmal kurz in die Karenz gegangen, also über Karenz, habe gearbeitet, wieder zurück. Also das System war damals ein bisschen flexibler als jetzt. Und habe halt festgestellt, dass in die Wissenschaft zu kommen, da bräuchte ich einen Mäzen oder müsste ich heiraten oder irgendwas. Da habe ich wenig Weg gefunden, wie das gehen kann, um das zu finanzieren. Also ich habe sehr wohl eine Stelle angeboten bekommen. Das war damals Tutorien, haben die geheißen. Mhm. Und das waren so für 40 Stunden 1000 Euro im Monat und daneben hat man die schreiben sollen. Jetzt hatte ich aber ein Kind und ich hatte eine Wohnung zu finanzieren in Salzburg. Also ich hätte nicht gesehen, wie es ausgehen kann.
Ja.
Und sonst gab es halt auch mit Stipendien, also nicht keinen guten Weg. Und das Doktoratstudium habe ich zwar angefangen, ich habe tatsächlich alle Stunden dafür gehabt, aber die Dissertation nicht. Und habe es wieder gelassen und bin dann in die Selbstständigkeit. Also Anfang 2003, die Tochter war da gerade mal zwei, habe ich dann mein Unternehmen gegründet.
Und dein Unternehmen war was?
Mein Vasco.com Internet Marketing Agentur damals noch.
Aha, okay.
Habe zuerst allein begonnen und dann haben wir es zu zweit als Agentur betrieben. Man hat wirklich für Kunden, Kundinnen Gesamtkonzept im Online-Marketing umgesetzt, Websites umgesetzt, ganz viele Online-Shops umgesetzt oder analysiert, evaluiert und.
Mhm.
Spannende Projekte.
Okay. Und wie ist damit weitergegangen? Oder ist sie noch?
Die gibt's noch, also heute ist anders. Dazwischen gehört noch Etappe ganz, ganz viel zum Unterrichten, sehr wohl begonnen. Also es war gleichzeitig, wie ich überlegt habe, das ja oder nein, habe ich mich auch an FHs beworben, um zu unterrichten, weil FHs ja nur von außen gekannt, wollte schauen, wie die Systeme innen waren und habe wirklich österreichweit und sehr, sehr viele Unis und FHs unterrichtet, vornehmlich im Online-Marketing-Bereich, Web-Usability, außer an der Uni Linz. Da war ich im Gender-Institut und in der Informatik und habe ein Seminar gehabt zu Gender und IT. Mhm. Und diese habe ich 3 Semester lang gemacht, jedes Semester mit einem anderen Titel, der gerade hip war. Also die hip waren irgendwie mit einer Gender-Thematik verbunden und das war sehr, sehr cool. Ich war immer ausgebucht, ich war das einzige Gender-Seminar, das immer ausgebucht war. Und ich habe wirklich coole Studierende gehabt. Also Wissenschaftsbereich hat mich immer interessiert und ich habe den auch immer irgendwie in mein Leben bekommen, aber halt nie an der Uni dann richtig ausgelebt in der Stellung. Die Agentur gibt's nach wie vor. Also Online-Marketing hat mich jetzt auch durch diese neue Etappe und durch die Zusatzausbildung. Ich habe eine Ausbildung als psychosoziale Beraterin, also was früher das Lebens- und Sozialberatung war, gemacht. Und die habe ich tatsächlich über Online-Marketing finanziert. Und ich habe noch ein paar Kunden und Kundinnen, die ich weiter betreuen werde. Und Perfektionismus ist jetzt dazugekommen als zweites Standbein.
Okay, jetzt ist ja das Spannende. Vielleicht erklärst du erst einmal, was du mit dem Perfektionismus da so anbietest, was du da so machst.
Mhm. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich ein Coaching. Da kann man Einzelstunden buchen. Meist gibt es ja ein Thema, das man bearbeiten will. Da schauen wir dann, wie das Thema ist. Also da machen wir dann Blöcke oder dreimonatige Begleitung. Das kommt so ein bisschen drauf an. Dann gibt es verschiedene Kurse und Trainings. Zum einen gibt es den Kurs Easement. Der dauert zwischen 6 und 8 Wochen. Das sind 5 Schritte, die man da absolviert, die man da durchgeht, um einfach zu schauen, was man mit seinem Perfektionismus, wie man den adaptieren kann, dass er nicht so stresst, also dass man selber besser im Griff hat und nicht der Perfektionismus einen im Griff hat. Bei Easement ist sehr viel um Perspektivenwechsel, um Sachen ein bisschen anders anzuschauen. Da geht's hallo Katze, wenig um Theorie. Es gibt da Gruppentreffen, natürlich kann man die theoretischen, also warum wir tun, was wir tun, das erkläre ich gern bei Bedarf, aber per se geht's da einfach nur um Sachen ausprobieren, einmal ein bisschen anders zu betrachten. Dann gibt's Methoden verkosten. Da schauen wir uns verschiedene kollaborative Methoden an, um mit Gruppen umzugehen und das Tobin, die wir selber tun, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Zum Beispiel gibt es einen Workshop, der dauert 3 Stunden zum Thema Zielerreichung und wir machen da 5, 6 Methoden, wo es ums Thema Ziele geht und wie man die Ziele erreichen kann. Und das halt in Gruppen. Also wir arbeiten kollaborativ. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Methodenkoffer von Liberating Structures. Kann ich nachher dann noch ein bisschen was erklären. Und gleichzeitig Methoden verkosten, weil ich erkläre, was die Methode kann, warum wir sie verwendet haben. Wir reflektieren, wie es uns jeweils gegangen ist mit dieser Methode. Und ich vergleiche dann, wo es diese Methoden ähnlich auch noch gibt, in welchen Richtungen. Und dann gibt es verschiedene Angebote für Unternehmen, für Firmen. Die sind einerseits ein bisschen im weitesten Sinn Resilienztraining. Da geht es halt darum, Mental Load oder Selbstfürsorge. Also das sind tatsächlich Perfektionismus-Themen, die halt dann im Firmen-, im Unternehmenskontext relevant werden. Und die nächste Schiene für Firmen sind eben mit den Liberating Structures, mit denen ich sehr viel arbeite, eben kollaborative Methoden, die, so wie sie aufgebaut sind, für PerfektionistInnen sehr gut handelbar sind, mit denen die Kommunikationsstruktur im Unternehmen zu verbessern, also das Miteinander. Weil die Grundidee ist, wenn das Miteinander besser ist, also wenn es eine gewisse psychologische Sicherheit gibt im Unternehmen, ist auch die Fehlerkultur damit verbessert. Ja. Weil PerfektionistInnen versuchen, Sachen richtig gut zu machen und Fehler gehören da nicht dazu. Das Blöde ist aber, wenn man Fehler vermeiden will, vermeidet man aber auch Innovation. Also es braucht ein gewisses Fehlermanagement, damit man innovativ an Sachen herangeht. Damit man nicht immer das macht, was man eh schon da macht. Mhm. Dinge verändert. Und da ist sinnvoll, dass sich alle wohlfühlen, Dinge zu verändern, dass sie auch akzeptieren können, dass da Fehler dazugehören. Und wie man mit denen dann umgeht.
Jetzt aber wäre noch spannend, wie bist du, also welchen Impuls hast du bekommen, dass du selbst aus dem Perfektionismus ausgestiegen bist?
Also ich bezeichne mich als genesende Perfektionistin und was mir der Impuls tatsächlich war, also dieses Grundbedürfnis, ich bin sehr neugierig, das hilft immer beim Verändern und das zweite, ich optimiere gern. Und irgendwann habe ich feststellen dürfen, dass so wie ich an Dinge herangehe, andere das oft sehr viel schneller machen, mit durchaus auch okay Ergebnissen. Und diese Diskrepanz, dass ich sehr lang brauche, weil ich mich einfach sehr kritisch vorbereitet habe, durchgeführt habe, ausgeführt habe, dann habe ich gedacht, okay, irgendwo muss ich da ansetzen, weil das finde ich jetzt selber nicht lustig. Und habe mich einfach selbst optimiert. Aber in einem sehr, also nicht dieses sportliche Selbstoptimierung, also schneller, besser, höher, weiter. Nein, in einem sehr selbstfürsorglichen Zugang. Einfach geschaut, okay, was fällt mir gut, was gebe ich ab, was delegiere ich, wie kann ich Sachen beschleunigen oder eben, ja, also einfach diesen Arbeitsprozess, den ich so angeboten habe, ein bisschen genauer betrachtet und Dinge dann einfach anders gemacht. Und das ist einfach, ich hatte sie so salopp an, natürlich im Nachhinein ist es total einfach, weiß nicht. Oder manche Dinge gehen leicht, manche nicht. Mhm. Das gehört zu einem Prozess dazu. Also ich habe sehr viele Tricks und Strategien überlegt, wie ich mich selber optimieren kann. Also Dinge, wo ich ewig hänge oder die mir total schwer fallen, einfach neu zu betrachten. Und ein kleines Mini-Beispiel. Ich habe tatsächlich von Kindergarten an immer wieder Aufführungen gehabt, weil eben, da ist der pragmatische Zugang von mir, wenn es jemand nicht macht oder wenn es in der großen Gruppe niemand findet, dann ist mir dieser Findungsprozess so mühselig, dann mache ich es schon. weil wenn man nur 10 Minuten nochmal darum diskutieren, ist eigentlich schon längst erledigt. Und so bin ich zu meinen ersten Rollen gekommen und das hat sich irgendwie so durchgezogen, dass irgendwer keiner wollte was sagen, dann geht dann sag ich was. Und wenn man was recht oft übt, dann geht das schon. Nichtsdestotrotz war ich bei Dingen, egal ob es jetzt dann Vorträge waren, Referate, Prüfungen, ganz schlimm, unglaublich nervös. Also wirklich, wirklich nervös, weil, oh Gott, Versagensangst, also da kommt der Perfektionismus rein, Selbstzweifel, keine Schau, oh mein Gott, warum sage ich das? Ich sage das ja nur, weil ich zufällig da gestanden bin, ich bin ja gar nicht die Beste. Und habe mir dann angeschaut, wie andere mit diesem Druck umgehen, wie andere mit Lampenfieber umgehen. Und ich habe es dann einfach umgekehrt und nicht dieses, oh Gott, jetzt werde ich nervös und ich habe Angst, sondern das Adrenalin hilft mir tatsächlich, unglaublich konzentriert zu sein. Also ich habe es schon mal versucht, einfach anders zu betrachten, nicht zu wissen, ich habe einen Vortrag, ich werde nervös werden, ich werde alle möglichen körperlichen Beschwerden kriegen, sondern ja, einfach eine andere Perspektive eingenommen. Und so für mich das nach und nach gedreht, dass ich bei manchen Dingen noch immer nervös bin, bei den meisten nimmer wirklich. Ja. Also nicht so nervös, dass ich mich die ersten 10 Minuten nonstop verhasple oder dass mir schlecht ist oder dass mein Magen rummort und. Also in einem besseren Rahmen.
Ja, so ein bisschen Aufregung zeigt ja auch, dass einem was wichtig ist, ne?
Ja, eben. Aber das ist ja auch Umdeutung. Also das ist dann, also nicht die Aufregung als, oh mein Gott, Drama und schlimm, sondern halt, einfach anders betrachten. Also, wenn man es so bis jetzt nicht mitgenommen hat.
Ja, das kenne ich auch gut, ja. Aber ich muss sagen, im Laufe des Alters ist es immer besser geworden. Also so nach der Devise, ich habe schon so viel geschafft, das wird auch gehen, ja.
Genau, ich denke mir, es ist ein Resilienzthema. Also man kann das aufbauen. Also wenn dann was wichtig ist, man will was erlernen, dann kann man schon versuchen, Wege zu finden, wie das gehen kann.
Ja, richtig. Und man ist nicht mehr so eingekastelt wie im Schulsystem halt, nicht? Oder im Universitätssystem oder so, ja? Man auf bestimmte Methoden reduziert oder so. Aber wie geht's dir dann zum Beispiel jetzt mit KI? KI und Perfektionismus, wie geht's dir damit?
Okay, warum? Erzähl mal mehr.
Naja, also, weil man könnte davon ausgehen, dass Computer eine besonders perfekte Leistung abliefern. Tatsächlich sind schon gute Leistungen dabei, aber nicht immer ist es perfekt, ja. Und insofern ist ja der Perfektionismus von uns Menschen eigentlich nur mehr die überwachende höhere Instanz zum Computer.
Mhm.
Oder beziehungsweise eben, dass er nicht mehr Perfektionismus, ja, dann vielleicht das, was einen, das dann sozusagen den menschlichen Input gibt oder so, ja.
Mhm.
Das ein bisschen locker dreht oder so.
Ja, also zum einen mal in Salzburg haben wir eine sehr tolle, umtriebige Community zum Bereich, also was auf die Jahreszahl schauen, aber mittlerweile gibt es schon ziemlich lang. Es gibt diesen AI Wednesday, also einen Mittwochstammtisch, rund um einen Coworking Space, die Claudia Kanz ist da, macht da sehr viel und da war ich nicht beim ersten dabei, aber ich glaube beim zweiten, dritten Meeting war ich dabei. Also schon ganz diese Anfänge von der KI und da war das ja noch halluzinieren, nennt man das so.
Ja.
es könnte wahrscheinlich sein, aber dann hat er manchmal zwei Daumen und irgendwie so halt nicht ganz hinkaut. Also die KI habe ich halt von Beginn an sehr chaotisch erlebt. Also nicht als Perfektion, was aber tatsächlich nicht erreichen wird. Also grundsätzlich glaube ich, dass Perfektion eine Illusion ist. Also bei den Dingen, die wir machen, ist perfekt schwierig. Perfekt ist natürlich, sobald es messbar wird. Also Uhrzeit, natürlich gibt es da Perfektion. Aber bei Beratung, Dienstleistung, Design, das ist alles, das ist so multifaktoriell, also was ist denn perfekt? Also zum Beispiel auch jetzt zu meiner Arbeit früher, wenn ich ein perfektes Ergebnis abgeliefert habe, hat das nicht geheißen, dass für Kunden auch wahrnehmbar, dass das perfekt war. Also ich habe eine Kundin mal gehabt, die hat mir gesagt, sie hätte das gerne in einer Seite zusammengefasst gehabt und ich habe halt ein 14-Seiten-Pamphlet gemacht, um halt zu zeigen, wie toll und wie viel man Gedanken gemacht hat. Und sie hat halt gerne diese 1-Seiten-Zusammenfassung. Mein Ding war dann, dass ich die 14 Seiten nach wie vor gemacht habe und dazu halt noch Zusammenfassung. bis ich dann nachher noch einfach besser gelernt habe, zuzuhören, wo der Bedarf ist und das, was ich als ideal empfinde, also mein Perfekt, nicht das ist, was es gegenüber als ideal empfindet. Also Perfektion ist ein Anspruch, der illusorisch ist in sehr, sehr vielen Bereichen. Also ich war nie im Leistungssport zum Glück. Und KI Da hilft mir die Neugier und eben diese sehr bunte Community. Also wir kommen aus allen Bereichen. Es ist meist irgendwie aus dem Ethikbereich auch dabei. Oder Urheberrecht, Datenschutz, was auch immer. Also wir haben sehr viele Blicke drauf und sehr viele Diskussionen rundherum. Ich finde KI unsäglich spannend. Gleichzeitig wird es ein Tool sein, das uns sehr viele Sachen bringt, von denen wir nie gehofft haben, sie sehen zu müssen.
Ja.
Aber ja. Es ist jetzt mal da und tatsächlich finde ich es als Glück, dass wir zuschauen dürfen, wie es sich entwickelt und nicht, dass irgendwer anderer wendet und wir werden dann nur hingeworfen und es ist jetzt da, sondern halt mitten dabei und ich sehe es als wunderbar und kritisch gleichzeitig.
Ja, mir geht es auch ein bisschen so, dieses ambivalente Gefühl, ja, auf der einen Seite, wow, was da alles geht, auf der anderen Seite, oh Gott, was da alles geht.
Ja, und ich setze sie schon sehr intensiv ein. Also zum Beispiel habe ich Agentic Prompting, also ich habe mein Team mir aufgestellt, das mich berät, das einfach sehr viel weiß über, wie ich Perfektionismus auslege und das mir dann bei Textformulierung hilft. Oder was ich auch sehr gern mache, ist so Reflexionsebenen. Weil ich bin, natürlich habe ich Peer Group Supervision und alles, was wir so als Tools haben, und ich bin auch gut vernetzt und ich sehe mich häufig mit Kollegen und Kolleginnen, aber ich arbeite für mich allein. Also einen Großteil meiner Zeit mache ich allein und ich schaue mir selber zu, aber wenn ich Coachings habe oder Kurse und auch Feedback bekomme, aber es ist nun mal spannend, zum Beispiel Coaching-Protokolle auch nochmal mit einer KI, natürlich anonymisiert, ich bin da sehr, also KI weiß viel über mich, aber hat keinen Namen dazu. Aber ich analysiere nochmal Prozesse. Was hätte man anders machen können? Hätte ich irgendein Tool nur verwenden können, das ich nicht verwendet habe? Oder irgendwas? Wäre aber spannend, was ich nicht kenne. Und es ist halt wirklich, also ich sehe diesen Wahnsinns-Wissens-Input, den es jetzt schon gibt. Also es wird noch manchmal halluziniert, aber ich kann einfach nach Coaching-Methoden oder Theorien fragen, von denen ich nicht mal weiß, dass es gibt. Und einfach was Neues lernen. Und natürlich nehme ich dann auch richtige Bücher, also man sieht die hinten. und schaue nach und lese nach, aber KI ist mir sehr, also momentan empfinde ich es sehr hilfreich, was ich damit machen kann und wo und wie ich halt weiterkomme oder da, also einfach ein Lernen beschleunigen kann.
Und
triggert die Perspektiven.
Triggert es den Perfektionismus?
Nein, weil zum einen eben, ich bin nicht perfekt in meinem Tun. Strebe ich auch nicht an. Also in Coachings will ich sehr wohl Impact haben, auch in Kursen. Die KI triggert den nicht. Was ich tatsächlich gemerkt habe, wir haben testweise mal Kurzcoachings gehabt, so 25 Minuten Coachings. die sind effizient, aber bei den ersten war ich wirklich sehr bemüht, in 25 Minuten Impact zu haben und habe das tatsächlich dann für mich dann geübt, den Zeitdruck rauszunehmen, weil es geht in 25 Minuten auch viel weiter. Da war es spannend, mir selber zuzuschauen. Aber da, so will ich das nicht.
Ja. Na gut, Fehler sind ja auch für was gut, ne? Das kann man ja auch einiges dran lernen, ne?
Ja, ich denke mal, das ist aber im Coaching unglaublich wichtig, auch sich selber zuzuschauen, wie man den Prozess leitet, gestaltet, was man tut. Und ich kann Beratung, das mache ich tatsächlich ja sehr, sehr, sehr lange schon. Ich wollte jetzt gerade nachrechnen lassen. und mit Coachings-Ausbildung habe ich ja zusätzliche Tools bekommen und mehr Methodik und die kann ich jetzt nur verbessern und erweitern. Aber ich muss nicht. Nur das lebenslange Lernen, das bin schon ganz ich. Also ich lerne gern dazu. Also nicht aus einem Perfektionismus heraus, sondern dass es einfach so unglaublich viel gibt, was ich noch erkennen und wahrnehmen möchte.
Das hast du mit vielen meiner Gäste gemeinsam. Wir sind alle miteinander Bildungsjunkies. Sie wünschen, Madame, drahtig wie ein kleines Kind. genau, also ja, Weiterbildung, ja, das ist einfach total wichtig. Jetzt hatte ich aber eigentlich noch eine Frage. Ah ja, genau, zum Thema Fehlerkultur. Hat sich bei im Laufe dieser Genesung vom Perfektionismus die Fehlerkultur irgendwie verändert? Bei
Du
dir?
meinst generell oder?
Bei dir und so generell?
Ja, natürlich auf ganz vielen Ebenen. Ich versuche jetzt, also bei mir natürlich ist dieses Um und Auf, also Perfektionismus ist ja diese Kombi aus sehr gewissenhaft und sich über Leistung definieren. Also Leistung ist mir wichtig. Und gleichzeitig ist es aber nicht, dass ich gern leiste, weil ich gern leiste oder weil ich gern im Flow bin, sondern es ist so ein Mangelgefühl da. Also beim Perfektionismus gehört mit dazu, dass der Selbstwert nicht ganz so optimal ist. Das ist das Gefühl, dass man irgendwo nicht genug ist oder dass man in einem Bereich wirklich schlecht ist. Und Perfektionismus ist dann teilweise die Kompensation oder teilweise auch Bewältigungsstrategie, um diesen Mangel, den man empfindet, dieses zu kompensieren oder halt zu bewältigen. Also dieses Gefühl, ich muss erst was tun, um beachtet zu werden, geachtet zu werden. Ich bin, so wie ich bin, nicht genug wert in der Gesellschaft. Und das natürlich ändert sich total viel, wenn man diesmal dreht, diesen Selbstwert an dem arbeitet, weil wenn ich in meinem perfektionistischen Setting einen Fehler gemacht habe, dann war das sowas, oh Gott, jetzt haben sie mich nicht mehr lieb, jetzt werde ich gekündigt, jetzt was auch immer, also irgendwas, es hat immer, Fehler war Strafe, Fehler war Konsequenz, Fehler war furchtbar, Fehler wollte man vermeiden. Und das natürlich hat sich in meiner Fehlerkultur was geändert. Also ich konnte Fehler auch besser zugeben, hast auch besser Verantwortung übernehmen, weil natürlich macht man Fehler. Und ich bin, also ich liebe Text, ich liebe Sprache, ich habe höchstwahrscheinlich irgendeine Legasthenie-Variante. Ich mache zigtausend Tippfehler, Rechtschreibfehler und. Ja. Da hilft mir tatsächlich auch KI, das ein bisschen besser zu handeln. Rechtschreibkorrekturen liebe ich heiß. Aber weiß nicht, du wirst es vielleicht bei Mails gemerkt haben, also Texte, die ich schnell schreibe, wo ich nicht irgendwie Korrekturschleifen dazwischen habe, da ja, gibt es oft schräge Variationen. Und also meine eigene Fehlerkultur hat sich verändert, hat sich die in der Welt verändert? Schwer zu sagen, weil ich natürlich auch noch immer einen kleinen Einblick in die Welt habe. Ja und nein, es gibt Bereiche, finde ich, wo es sehr viel besser geworden ist. Also ich finde es spannend, was die neuen Generationen machen. Also ich bin kein großer Fan von Bashing von irgendwelchen Gen X, Z, Y, weil ich finde das, was wir machen, nicht ganz optimal ist. Ich finde es schon gut, wenn Sachen anders gemacht werden oder probiert werden. Und gerade bei Jungen finde ich es, oder so wie es ich erlebe, das ist natürlich sehr akademisch oft, oder durch Verwandtschaft, dass da sehr viel mehr Vulnerabilität möglich ist. Also, dass sie die in ihrer Verletzlichkeit besser zeigen. Und ich denke mal, das ist ein sehr guter Weg. Also, wenn man nicht dieses, weil Perfektionismus ist alles außer authentisch. Ich zeige immer nur mein Bestes, ich zeige immer nur den schönen Schein. Und ich zeige nicht, wann ich irgendwie, ja, was nicht gut kann, wenn mir was recht schwer fällt. Und ich denke mal, zu zeigen, wann was jetzt gerade nicht geht, und zu sagen, okay, das überfordert mich jetzt oder boah, ich bin jetzt echt total gestresst oder ich bin voll nervös oder ich brauche jetzt kurz eine Pause, ist schon ein guter Weg.
Also da kreuzt sich dann halt auch wieder mit der Selbstfürsorge, ne?
Ja. Und dass sowas aber auch in die Unternehmenswelt kommen kann, finde ich gut. Und
Ja.
finde ich wichtig. Weil ich habe jetzt gerade wieder ein paar Themen am Tisch gehabt, wo ich es erstaunlich finde, dass so Unternehmen, die wirklich tolle Produkte machen, die unglaublich viel leisten, dann oft interne Prozesse haben, die so unnötig umständlich sind. Ob es jetzt Entscheidungsfindungen sind oder was anderes. Also ich finde, es braucht sehr da und dort einen Kulturwechsel. Nicht nur, um innovativer zu sein, sondern einfach um auch nicht unbedingt dieses Effizienzdenken, aber einfach ein Umdenken, das uns besser tut, weil eben sehr viel kann eh die KI übernehmen zukünftig. Wir müssen schauen, wo dieser menschliche Faktor wirklich wichtig und sinnvoll ist. Und er ist nicht sinnvoll, wenn es darum geht, immer die eigenen Freunde zu verteidigen, Unternehmen, was immer das Ellbogendenken ist, sondern Ja, das kann entspannter sein, aber ich tue mir da leicht. Ich war ein Großteil meines Lebens selbstständig, also ich habe nie in diesen großen Konzernstrukturen leben und überleben müssen. Ja, die finde ich nicht so sinnvoll, um sich da 40 Stunden die Woche reinzustellen und irgendwie seinen Posten zu verteidigen und Eigenwerbung zu machen. Das, oh Gott.
Hat dieser Perfektionismus oder auch die Veränderung bei dir in deinem eigenen Unternehmen was verändert? Oder warst du immer, du hast ja ein Team, oder?
Ich hatte ein Team, also ich habe sehr lange ein Team gehabt. Also es ist 21, bin ich jetzt nur, seit Herbst 21 bin ich nur mehr allein im Online-Marketing und da ist ja tatsächlich der Perfektionismus richtig in mein Leben gekommen, auf eine andere Weise. Ich habe von Agenturprojekten, also Großprojekten, zu Beratung geschwenkt. Also ich habe viel mehr Beratung gemacht und ich habe oft kleine Teams, Ein-Personen-Unternehmen, FreelancerInnen, also den Programmierer, die Grafikerin, Usability-Expertin, den Designer beraten, wie sie ihr Online-Marketing selber in die Hand nehmen können. Also wir haben halt geschaut, was braucht's, welche Kunden hätten sie gern, welche Lieblingsprojekte, in welche Richtungen soll es gehen, was liegt ihnen selber gern, weil das war halt fein am Online-Marketing, was mich so fasziniert, ist, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt. Also du kannst dich jetzt mit einem Podcast ausleben, wem anderen liegt vielleicht ein anderes Ding viel mehr und man kann da nach eigenem Bedürfnis und Interessen wirklich sich selber die stricken, was einem selber voll taugt. Das ist das Feine am Online-Marketing und wir hatten dann diese wunderbaren Online-Marketing-Pläne, die wirklich genau zur Zielgruppe gepasst haben, zur Zielsetzung, zum Menschen und sie wurden nicht umgesetzt. Jetzt optimiere ich sehr gerne, es war ganz furchtbar, ich habe denen was verkauft, was sie nicht verwenden konnten. Ich habe da selber sehr gelitten und wollte drauf kommen, warum sind die nicht umgesetzt worden? Wo hängt's? Was haut denn hin? Und wir sind dann halt nach und nach drauf gekommen, dass das an ihren eigenen Ansprüchen lag. Dass sie einerseits wollten, sie es so unglaublich gut machen und gleichzeitig haben sie so unglaublich Angst davor gehabt, was denn passiert. Das war bei Social Media Strategien wirklich, die haben davon geträumt, dass sie den nächsten Shitstorm lostreten, nur wenn sie das Titelbild von der Profilseite ändern. Und wenn jeder einzelne Schritt da wirklich zum Drama wird, wenn die Sicht da wieder zu schmerzhaft ist, da muss er was ändern. Und da bin ich halt mit Dingen, die mir geholfen haben, also so kleine Hacks, kleine Strategien, Perspektiven wechseln, haben wir halt ausprobiert und sind da recht weit gekommen. Und so habe ich halt am Objekt getestet und geschaut, was ich jetzt halt gegossen habe.
Super. Ja, sehr, sehr spannend. Wenn du einen Tipp für unsere ZuhörerInnen geben würdest, bezüglich Perfektionismus, was wäre dein bester Tipp?
Kommt immer wieder drauf an. Also, was ich auch feststellen durfte, Perfektionismus schaut oft nach außen sehr ähnlich aus. Muss aber auch nicht. Nach innen ist er oft ganz, ganz unterschiedlich. Also, Hacks, die der einen helfen, helfen dem anderen oft nicht. Also, man muss so schauen, wo diese Hürden sind. Und was meistens ganz gut hilft, also im Perspektivenwechsel habe ich schon ganz oft gesagt, aber sind oft Regeln. Und das können total absurde Regeln sein. Also ich sage immer, die Gewissenhaftigkeit beschäftigt halten, weil man hat ja im perfektionistischen Setting oft ganz, ganz viel Regeln, wie was zu sein hat. Dinge müssen so und so sein, weil natürlich das ist dieses Perfektionsprinzip, an dem wir uns irgendwie festhangeln. Und wenn man da einfach andere Regeln drauf gibt, hilft es manchen sehr. Manchen nicht, bei manchen schon. Und um das jetzt das Abstrakte mal in irgendeiner Formel zu geben, ich habe ganz viele Kunden, Kundinnen gehabt, die Online-Kurse erstellt haben oder zigtausend Konzepte für Online-Kurse in ihren Schubladen hatten, aber keins umgesetzt haben, weil, oh Gott, das könnte ja schiefgehen. Oh Gott, das bucht keiner. Es kommt keiner oder sie finden es schlecht, wenn ich es mache und, was man halt an Selbstzweifeln da ausfangen kann. Und denen hat ein Hack geholfen, der heißt dreimal machen Hack oder den haben wir dann so genannt. Und die Idee ist, du hast dieses Konzept von einem Online-Kurs, du setzt ihn um, aber du setzt ihn nicht einmal um, du setzt ihn gleich dreimal um. Das heißt, beim ersten Mal setzt ihn um, dass du ihn umgesetzt hast, damit er auf die Welt gekommen ist. Beim zweiten setzt ihn um, damit du ein bisschen was verbessern kannst vom ersten. Also der zweite wird besser gemacht oder da und dort anders. Und beim dritten Mal machst du diesen Online-Kurs, um zu schauen, ob dir das wirklich gefällt und was dir daran gefällt. Und das Spannende ist, er hat bei vielen geholfen und bei fast jedem aus anderem Grund. Manche haben das total spannend gefunden, dass wenn man es dreimal machen muss, dann ist dieses erste Mal online gehen nicht das große Drama, weil es wird ja eh nochmal wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also ich mache es ja nicht zum ersten Mal, sondern ich mache es dreimal insgesamt. Bei manchen hat dieser Sprung zwischen 1 und 2 total geholfen. Also wenn ich beim 2 was verbessern muss, dann muss ich doch bei 1 was einbauen, was verbesserungswürdig ist. Das heißt, ich könnte bei 1 was testen, was ich sonst nicht testen würde. Weil das könnte vielleicht schief gehen. Das heißt, bei manchen hat es dazu geführt, dass 1 viel innovativer geworden ist. Dass die dann Methoden ausprobiert haben, die sie in diesem Kurs, der funktioniert hätte, nie und nimmer gemacht haben. Und das Schöne war, die haben aber dann meistens recht gut funktioniert. Bei zweitens haben sie dann sich noch mal was überlegen müssen, dass sie es ein bisschen verändern. Und bei manchen war dieser Sprung, der ihnen unglaublich geholfen hat, dieses dritte, weil sie sich Projekte bisher vorher nie angeschaut haben, ob es ihnen wirklich gefallen, ob das, was sie da tun, ob das ihrs ist, ob sie das nicht immer nur machen, weil man was anbieten muss oder weil das alle machen oder weil Kunden, Kundinnen sich sowas gewünscht haben, sondern mache ich das wirklich, wirklich gern. Und das war sehr spannend an diesem Hack. Und natürlich gibt es dann die, die Herausforderungen und Challenges lieben, denen schon schlecht wird bei der Vorstellung, dass wir es wiederholen und dreimal machen geht gar nicht. Da haben wir dann schauen müssen, dass wir wieder eine andere Strategie finden und einfach schauen. Aber so diese Hacks, mit denen arbeite ich einfach sehr gern, was eben mal Perspektiven wechseln. Man kann dann schauen, wo kann man sich was vorstellen, wo geht's nicht. Ja. Und dann kann man die natürlich adaptieren, weil ja, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, die sind ja nur zum Ausprobieren und einfach zum Schauen, ob man es damit leichter zum Starten kommt. Mhm. Weil was, also im E-Commerce der Schiene, das ist ja für Unternehmen, Unternehmerinnen, immer beraten habe und was mir wirklich fast schon körperliche Schmerzen verursacht, ist diese Vorstellung von diesen ganzen Perfektionisten und Perfektionistinnen, die diese wunderbaren, coolen Ideen in ihrer Schublade haben, und nicht umsetzen, was Angst haben, dass sie irgendwer kritisiert dafür. Mhm. Und man muss mal vorstellen, wie viel Innovation da einfach schlummert. Wie viele coole Projekte nicht umgesetzt wurden, die unsere Welt verbessern können, weil irgendwer vor irgendwelchen Fehlern Angst hat. Vielleicht wären mehrere schon plastikfrei, wenn die Leute mehr umgesetzt haben und mehr Innovationen in die Welt gebracht hätten. Oder unser Finanzsystem da und dort ein bisschen sozialer.
Ja.
Weil, was wir noch gar nicht besprochen haben, Wissenschaft geht davon aus, dass ein Drittel aller Erwachsenen in unserer Hemisphäre perfektionistische Züge haben. Also wir sind unglaublich viele.
Ja, also ich würde sagen, das wird ja gut unterstützt. Oder ist in einer
es passt gut. Also es ist ein man passt gut in unsere Gesellschaft rein als Perfektionist. Perfektionisten, man hat von kein, also man kriegt im Schulsystem und ich nehme auch an, in der Arbeit nicht viel schlechte Konsequenzen, wenn man mehr macht als gewünscht oder nötig. Mhm. Es passt gut. Also auch in meinem Schulsystem hat man nie wer gesagt, okay, jetzt hast du viel gemacht.
Ja.
Habe ich ja meistens. Also wo eine Zierleiste verlangt, war es bei mir sicher mehr.
Okay.
Ja. Weil ich ja diese hässlichen Es kompensieren musste. Und irgendwas.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war wirklich sehr interessant. Danke, dass du da warst und so ein bisschen Einblick in die Thematik Perfektionismus gegeben hast und auch in dein Leben, wie sich das ein bisschen verändert hat. Und ich werde deine Website verlinken. Ich nehme an, über die Website kann man dich erreichen. Ja?
Genau, ich bin auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wer einen guten Zugang zu Musik hat, ich höre sehr gern Musik. Es gibt auf Spotify eine Perfektionismus-Playlist mit lauter Liedern.
Ah, okay.
Die zum Thema passen und wirklich quer Beat, also von Let It Go, also ja, berühmten Walt Disney-Film bis zu Granada EOK. Also wir haben deutsche, österreichische, spanische, südamerikanische, französische, ganz bunte Lieder mit dabei.
Ja, cool, die werden wir auch verlinken, die
ja.
Playlist. Super, das muss man gleich dazu schreiben.
Ich habe wirklich sehr, sehr gern Musik. Ich habe eine Playlist für, wann ich wirklich fokussiert an was dranbleiben will, wann was weitergehen soll und ich nicht irgendwie von einem Projekt zum nächsten springe. Da gibt es auch eine Playlist, das funktioniert ganz gut.
Okay. Gut, also dann vielen Dank, dass du hier warst und an unser Publikum vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und hoffentlich in 2 Wochen wieder einschalten. Baba!
Tschüss, danke für die Einladung.